Ja, und ich darf nun zu mir bitten, Dr. Ute Eiling-Hüttig, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der AG Frauen der CSU-Landtagsfraktion, Eva Gottstein, Landtagsabgeordnete und gleichstellungspolitische Sprecherin der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Verena Ostjan, Landtagsabgeordnete und gleichstellungspolitische Sprecherin der Grünen und Dr. Simone Strohmeier, Landtagsabgeordnete und gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD im Bayerischen Landtag. Bitte nehmen Sie Platz. Schenken Sie sich gerne ein... das geht tief runter. Sie im Radio sehen das nicht, aber wir sind gerade in die Stühle gefallen. Frau Eiling-Hüttig, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Ich saß auch neben Ihnen, während wir den Vortrag von Frau Laskowski gehört haben und auch die eingehenden Worte von Frau Bürgermeisterin Strobel. Und ich hatte so für mich das Gefühl, schlagen da eigentlich zwei Herzen in Ihrer Brust. Einerseits gibt es einige Spitzen auf Ihre Partei, die CSU, weil diese nicht besonders stark dafür sorgt, dass Frauen vertreten sind im Landtag oder überhaupt in der Partei. Und andererseits sind Sie eine Frau, das wird kritisiert, das gehen Sie wahrscheinlich auch zum Teil mit. Und andererseits vertreten Sie aber diese Partei. Was für ein Gefühl ist es, wenn Sie das hören? Einerseits, ja, die Frauen haben ja recht, und andererseits, das ist aber meine Partei.
Ja, es ist tatsächlich meine Partei. Und ich habe sogar als Frau geschafft, gegen 6 Männer mich durchzusetzen bei der Wahl zum Direktmandat. Das heißt, es ist schon etwas bei uns zu schaffen. Auf der anderen Seite muss ich wirklich den Referentinnen recht geben. In einem Punkt ist es so, dass ich nicht nur die persönliche Meinung habe und den Eindruck, sondern es ist so, dass wir als Frauen in der CSU uns schlechter stehen als vor 10, 15 Jahren. Gerade wenn man an den letzten Bundestagswahlkampf denkt, hat sich gezeigt bei der Nominierung, vor allen Dingen in München, das werden die Damen mitbekommen haben, das war zum Teil unsäglich, was da gelaufen ist. Und es tut mir einfach weh, weil wir im Bundestag jetzt sehr gute Frauen nicht mehr haben, weil ja auch über die Liste keiner mehr reingekommen ist. Insofern gibt es da Handlungsbedarf, wobei ich einem Punkt eben, das sind die zwei Herzen in einer Brust, widerspreche. Wir haben Direktmandate, es ist die Entscheidung der Basis vor Ort. Und die Freiheit muss die Basis haben, zu entscheiden, welchen Kandidatin oder Kandidatin sie wählt. Und wir müssen da anders ansetzen, dass eben auch mehr Frauen sich trauen anzusetzen, aber dazu vielleicht später
genau,
noch mehr,
es später gibt ja noch Programme dazu. Was eigentlich dazu führt, dass weniger Frauen, also warum trauen sich Frauen in der CSU das vielleicht so nicht zu? Frau Gottstein, Ihre Partei steht noch schlechter da als die CSU. Sie sind bei 18% und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, na toll, Freie Wähler, da stimmt doch im Namen schon was nicht.
Ich muss dich einfach auch korrigieren. Wie wir gewählt worden sind im Landtag, waren wir fast 30%. Das heißt, von 17 Abgeordneten waren 5 Frauen. Und das ist ein hoher Anteil. Wie gesagt, 15. Wir waren 5.
Aus und Ihrer Sicht hoch, 30%.
Naja, also gut, aber 30% genau. Ist anders als 18% und ist auf jeden Fall dann mehr als in dem Fall von der CSU. Und die Frauen sind ja nicht rausgewählt worden oder geekelt, sondern das eine war die Tanja Schweiger. Die wurde dann eben ein Jahr nach der Landtagswahl Landrätin von Regensburg. Eine der 4 Landrätinnen, die wir überhaupt haben, weiblich. Und das ist eine Freie Wählerin. Und die andere ist die Uli Müller, die wurde ins Europaparlament gewählt im Jahr drauf als Europaabgeordnete und die Nachrücker waren dann halt keine Frauen. Aber wie gesagt, das Wahlergebnis zunächst und ich denke, man sollte das vergleichen, gewählt wurden bei den Freien Wählern 30% Frauen.
Wie wird es denn bei der neuen Wahl ausschauen? Was für eine Hoffnung haben Sie da denn?
Die Freien Wähler, da stellt sich bis jetzt nicht die Frage der Direktmandate.
Sie sagen ab jetzt immer die Freien Wählerinnen. Vielleicht setzen Sie da was durch bei Ihrer Partei.
Nein. Wir gründen gerade eine Frauengruppe der Freien Wähler, aber auch diese Frauengruppe sagt, nein, unser Markenname ist Freie Wähler und der ist in dem Fall eben Freie Wähler. Ich sage auch nicht bei anderen Produkten manchmal nur die, also das ist einfach so. Und da stehen, also das ist, ich kann es zur Frage machen. Aber wir, die, wie gesagt, die Frage der Direktmandate haben wir nicht. Wir haben bis jetzt keines gewonnen. Vielleicht gewinnen wir eines in Oberbayern und von dem her, die Nominierung in Oberbayern haben wir sehr viele Frauen dabei und da ist es einfach auch nach wie vor so, dass wir letztendlich bei den Nominierungen Ja, ich kandidiere ja auch wieder, das heißt, ich bin auch eine Frau und da stellt sich nicht die Frage, ob jetzt da ein Mann muss da gar keine Gegenkandidatur machen. Heißt jetzt nicht, ich möchte diese Problematik, dass Frauen zu wenig vertreten sind, runterspielen möchte. Aber jetzt speziell für uns Freie Wähler und Freie Wählerinnen ist es jetzt noch nicht die Frage der Aufstellung. Aber wir gehen ja da vielleicht bei dem Punkt noch in die Tiefe. Ich hätte da schon noch was zu sagen.
Frau Strohmeier, Sie sind bei der SPD und die steht eigentlich ziemlich gut da. Da könnte man doch einfach fragen, was macht die richtig?
Ja, bei uns gibt es ja seit den 90er Jahren die Quote und den Reißverschluss, also dass wir unsere Listen sowohl, also immer Mann, Frau oder Frau, Mann aufstellen müssen. Und da sieht man ja einfach, dass das wirkt. Wir sind mit 45% im Bayerischen Landtag vertreten. Das ist schon relativ gut. Natürlich gibt es noch Luft nach oben.
Finden Sie genug Frauen? Weil das wurde ja vorhin auch als Thema angesprochen, dass vielleicht auch nicht Frauen sich zutrauen oder auch Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet. Oder wie finden sich auch bei der SPD die Frauen? Also was können Parteien wie die CSU oder die Freien Wähler auch von Ihnen lernen?
Ja, also ich habe in Vorbereitung das heurigen Internationalen Frauentages, weil wir ja 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern, mir natürlich auch nochmal die Daten ganz genau angeschaut. Und wenn wir jetzt einfach mal bundesweit gucken, es ist tatsächlich so, Mitglieder von Parteien sieht, dann sind das, glaube ich, weiß ich nicht, über 1,7 Millionen oder was. Und circa 27% davon sind Frauen. Ja? Also daran sieht man einfach schon, dass es schon auch daran liegt, wir sind bei der SPD etwas mehr, ja. Aber ich weiß zum Beispiel in meinem Stimmkreis, wir sind ungefähr 33% Frauen, ja, in Schwaben. Also daran sieht man schon mal das Grundproblem, ja, dass einfach schon mal zu wenig Frauen in den Parteien organisiert sind, ja, oder sich da mitmischen wollen. Also bei uns geht es dann über die Regelung der Listenaufstellung, relativiert es wieder. Das heißt, diese 30% Frauen sind dann praktisch überrepräsentiert auf den Listen. Ja. Aber man sieht, glaube ich schon, es wird deutlich das Grundproblem. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt eine Eintrittswelle gehabt. Also wir haben viele Neumitglieder. Und auch wenn man da wieder schaut, wer kommt zu uns, dann stellen wir wieder fest, dass es 2/3 Männer sind und 1/3 Frauen. Also wir tun etwas, wir sprechen Frauen an, aber immer noch zu wenige.
Frau Ostgern, bei den Grünen sieht es ja auch nicht so schlecht aus. Da ist ja auch der Anteil deutlich höher als bei CSU und den Freien Wählern. Was ganz persönlich Sie, wann war für Sie klar, dass ich will als Frau in die Politik gehen?
Also für mich war lange Zeit überhaupt nicht klar, in die Politik gehen zu wollen, aber ich war immer ein sehr politisch interessierter Mensch, bin sehr früh in eine Partei eingetreten und habe vielleicht einen Werdegang, der recht typisch ist für Frauen. Ich war ewig lang einfaches Mitglied und habe Flyer an Infoständen verteilt, wenn ich Zeit hatte und so weiter. Ich habe mich rege dafür interessiert, was läuft, aber habe schon eher den anderen vertraut. Und als ich irgendwann mal eine günstige Gelegenheit hatte im Leben, sprich ich bin umgezogen in meine Heimatstadt, habe gedacht, ach jetzt hätte ich Zeit für Hobbys, jetzt könnte ich mehr machen in der Politik, bin ich dann eingestiegen. Und wenn man dann mal Blut geleckt hat, dann wird es halt irgendwie spannend und dann ist es natürlich auch interessant, mehr zu machen. Und wer mehr macht, kommt natürlich automatisch irgendwann mal in die Situation, dass Mann oder auch Frau sich fragt, naja, vielleicht wäre das interessant, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, Amt oder auch nicht. Und das überlegen sich Frauen in der Regel sehr gut. Auch ich habe mir das gut überlegt, habe ich denn wirklich die Zeit? Habe beschlossen, ja. Und dann war das halt irgendwann mal so eine Geschichte, wo man sich dann einfach getraut hat. Aber ich glaube, die Hürde ist für Frauen allgemein erst höher, wenn sie dann aber ins Sphären kommen, wo sie wissen, sie können professionell arbeiten, dann findet man genug Frauen und dann gibt es da auch durchaus eine Konkurrenz zwischen den Frauen um quotierte Plätze. Deswegen würde ich auch sagen, auch bei Grünen sind die Frauen jetzt nicht nur durch die Quote da, wo sie hin will, sondern weil sie ab irgendeinem Punkt eben auch sagen, ich will das.
Wie war das bei Ihnen? Also wann war für Sie der Zeitpunkt klar, wo Sie gesagt haben, ich gehe in die Politik? Und was waren Gründe dafür? Und was hat Sie vielleicht auch zögern lassen?
Ich muss dazu sagen, ich komme ja noch nicht mal gebürtig aus Bayern. Ich bin Münsterländerin, also Westfälin, seit 2000 erst in Bayern. Und ich bin über Themen einfach mal so in den Ortsverband reingerutscht, weil interessante Referenten geboten wurden, weil wir eine Ortsvorsitzende hatten. Also es waren sehr viele Frauen im Ortsverband vertreten. Aber das habe ich jetzt nicht bewusst so gesehen, sondern das lief einfach gut thematisch. Und Ende 2006 bin ich dann in die CSU eingetreten, weil wir Frauen das häufig so machen, entweder ganz oder gar nicht. Und dann stand ein Bürgermeisterwahlkampf an. Da wurde natürlich zuerst ein Mann gefragt, ganz klar. Der konnte aber aus beruflichen Gründen nicht. Und dann haben sie wohl gedacht, na, ist egal, da kann auch ein Besenstiel antreten, weil ein Bürgermeister in der ersten Amtsperiode kriegen sie sowieso nicht aus dem Sessel. Fragen wir mal die Frau, die ist irgendwie schon interessiert, immer da. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut und habe gedacht, na, eigentlich hast du nichts zu verlieren. Ich habe bewusst alte Geschichte studiert, weil ich nie mit Neuerer und Neuester zu tun haben wollte. Alte Geschichte ist toll, die Kriege sind vorbei, man weiß, wer schuld ist, wie die Verträge aussehen. Das hat einen Vorteil, ja. Neuere Geschichte, Neueste ist anstrengend. So, da habe ich dann tatsächlich Blut geleckt. Die Ortsvorsitzende fragt mich, hast du Lust dazu? Die Familie sagt, mach doch. Dann gibt es ein Mentoring-Programm bei der Frauenunion Oberbayern, wo ich dann sofort angemeldet wurde. Also ich habe sofort Begleitung bekommen, Schützenhilfe. Ich war ja nun wirklich der totale Quereinsteiger. Mhm. Und in dem Wahlkampf habe ich meine spätere Chefin kennengelernt, die Professor Ursula Mende, die damals Landtagsabgeordnete war. Und als dann das mit dem Bürgermeister nicht ganz klappte, ich habe ihm nur 10% abjagen können, aber er hat ordentlich geschwitzt, hat sie mich dann gefragt, willst du nicht für mich arbeiten? Und dann habe ich 5 Jahre diese Landtagsarbeit von der anderen Seite kennengelernt als Mitarbeiterin und ich habe einfach Blut geleckt, was politische Arbeit anbelangt. Interessiert ist man in der Regel ja immer. Aber das hat mir wirklich unglaublich gefallen. Mit der Überlegung, das nochmal als Bürgermeisterkandidatin zu versuchen. Ja, dann wurde das Landtagsmandat frei. Innerhalb von 2 Monaten standen 6 Männer auf der Matte, die das machen wollten. Und wir waren 4 Frauen, die gesagt haben, wir könnten alle und wir würden auch alle 4 durchaus wollen, aber wir schicken eine ins Rennen und haben einen Katalog erstellt, haben überlegt, was muss die mitbringen, damit die größtmöglichen Chancen bestehen. Und das war das erste Nadelöhr und da habe ich es einfach geschafft. Also die anderen haben sich einfach dazu entschieden, von der Frauenunion, die Ute tritt an. Und ich möchte nur eine Begebenheit erzählen, als die Frauenunion mich dann vorgestellt hat, Pressegespräch, Merkur und Süddeutsche. Da wurde es dann plötzlich ganz still. Ja, er hätte noch eine Frage. Er hätte sich mal erkundigt, ich sei ja schließlich verheiratet und hätte eine Tochter. Und wenn ich jetzt anträte und die theoretische Möglichkeit bestünde, dass ich in den Landtag käme, was machen Sie denn dann mit Ihrer Tochter? Ich habe in dem Moment...
Geben Sie einfach ins Heim, das ist ja kein Problem.
Nee, ich war viel schlimmer. Ich habe es wirklich, innerlich hat es mich zerrissen, ja, es hat mich zerrissen. Ich habe aber ganz ernsthaft geschaut, habe ihm angeschaut und habe gesagt, aber das ist doch vollkommen klar, die wird verkauft. Ich kann Ihnen nur sagen, sein Gesicht, ein Bild für die Götter, das werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Er hat es mir die ersten 3,5 Sekunden geglaubt.
Sie hätten auch sagen können, Sie können sie mitnehmen. Ich gebe auch noch 20 Euro drauf.
Das wäre auch gut gewesen. Ja.
Genau. Ich habe mich auch heute schon... Ja, sehr gerne. Bitte, Frau Gottschalk.
Gut. Die Frage nach der Politik. Ich meine, es geht natürlich immer auch darum, wie definiere ich Politik? Und heute habe ich zufällig bei einer Veranstaltung die letzte Rede unseres Ministerpräsidenten gehört. Der hat gesagt, er war Klassensprecher. Und ich denke, das ist die klassische Laufbahn. Ich war auch Klassensprecherin. Nein, das, wenn man jetzt das sich nicht nur darin versteht, dass man das Geld einsammelt, sondern dem Lehrer letztendlich dann schon auch mal einen gewissen Widerpart bietet. Oder ich war dann auch Schülersprecherin, die erste weibliche im Übrigen eines humanistischen Gymnasiums in der altkatholischen Stadt Eichstätt. Ich habe in der Diözese Eichstätt dann während meiner Berufstätigkeit an der Maria-Ward-Schule dort die Mitarbeitervertretung gegründet. Das war auch nicht ganz einfach und das war auch schon für mich Politik. Und in die klassische Politik bin ich eigentlich relativ spät und da ist mein Mann schuld. Der war schon im Stadtrat für die Freien Wähler und wie dann 94, da war ich Mitte 40 bereits, eine Oberbürgermeisterkandidatin gesucht wurde von den Freien Wählern, hat er gesagt, nö, das könnte eigentlich meine Frau machen. Ich hatte ein gutes...
Die kriegt ziemlich viel hin. Hat er dann nicht den Haushalt übernommen danach?
Die Kinder, 3 Kinder waren groß und der Kleine, der ist mitgelaufen. Das war kein Thema, wobei ich auch gefragt worden bin, was machen Sie mit Ihrem Sohn? Da habe ich gesagt, die Frage beantworte ich erst, wenn Sie die 3 männlichen Kandidaten auch die Frage gefragt haben. Und damit war auch diese Baustelle weg. Und dann bin ich aber sehr zielgerichtet bei den Freien Wählern. Gutes Ergebnis gehabt, Stadtrat, Kreistag, war dann stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler, war maßgeblich daran beteiligt, dass wir ab 98 für die Landtagswahl kandidiert haben, war Bezirksvorsitzende Oberbayern 10 Jahre, habe also hier dann sehr wohl an führender Position letztendlich dafür gesorgt, dass wir in einer zumindest achtbaren Stärke im Landtag jetzt sind seit 10 Jahren.
Aber heißt es, Frau Strohmeier, Sie haben noch nicht, ich habe Sie noch nicht gefragt oder wir haben noch nicht Ihre Biografie uns so genau angeschaut, aber heißt es für Sie alle, dass Sie das Gefühl haben, es war für Sie härter als für einen Mann, diesen Erfolg zu haben?
Also bei mir war es eben anfänglich so, dass ich habe nach dem Studium in Frankreich gelebt und dann eine Weile in Berlin und habe sehr früh schon mein erstes Kind bekommen und habe immer voll gearbeitet und hatte eben in Frankreich keine Probleme, hatte in Berlin keine Probleme und bin dann durch meinen Mann hier nach Bayern gezogen und habe dann erstmal geschluckt. Es gab zum damaligen Zeitpunkt, das kann man sich jetzt fast nicht mehr vorstellen, das war vor 15 Jahren, noch keine Kinderkrippen hier in Bayern, ja. Also zumindest nicht überall, also hier in der Stadt München vielleicht schon. Und ich bin dann über dieses Engagement, ja, einfach da was verändern zu wollen, ja, weil ich es einfach anders auch kennengelernt habe, in die Politik hineingerutscht und habe dann am Anfang auch keine Probleme gehabt. Also muss ich echt sagen, ich bin wirklich, ich bin zum ersten Mal angetreten als Landrätin, hatte auch gleich einen Riesenerfolg, also für die SPD in einer ländlicheren Gegend um die 30% zu holen, das ist in Bayern relativ gut. Habe dann aber natürlich schon gemerkt, dass man, dass das so Überraschungserfolge sind und dass es sehr schwierig ist, dann dieses Niveau zu halten, weil man sich natürlich unentwegt auch innerhalb der eigenen Partei immer wieder durchsetzen muss. Also so habe ich das zumindest erlebt, so dass es, also das ist kein Selbstläufer, dass es dann alles nicht hinterfragt wird, sondern dass es eben schon relativ schwierig ist, dann auch in der Partei dauerhaft das zu halten. Und vor allen Dingen, also bei mir war eben auch die Situation, die Bürgermeisterin hat es heute gesagt, sie war die erste damals, die ein Kind bekommen hat während ihrer politischen Tätigkeit. Und das war bei mir eben auch der Fall. Ich habe während meiner Landtagstätigkeit mein drittes Kind bekommen und habe dann gemerkt, dass das schon relativ schwierig immer noch ist, weil halt einfach auch in der politischen Tätigkeit dieser Anspruch, ja, dass man immer da zu sein hat. Ja, jetzt zum Beispiel gerade aktuell, wenn der Herr Söder Lust hat, am Freitag seine Intronisation durchzuführen, dann müssen 180 Leute springen, ja, und am Freitag da sein. Und dieser Zustand, ja, der fordert dann schon sehr viel von der Familie ab, von Männern und Frauen, natürlich, aber natürlich eben auch von Frauen.
Nein, vor allem stehen die mehr im Blick dann auch. Aber die drei Kinder haben Sie schon verkauft jetzt, oder?
Die habe ich verkauft.
Ja, ja, bitte.
Diese Frage der 150%, also das würde ich mit klarem Ja beantworten, aber nicht nur für die Politik. Ich bin Schulleiterin geworden auch. Also ich denke, das gilt in allen Bereichen. Vielleicht auch, weil wir selber sehr zum Perfektionismus dann neigen. Also ich glaube, man möchte auch, weil man natürlich diese Beobachtung, diese Dauerbeobachtung letztendlich von klein auf dann kennt, dem möchte man dann auch begegnen, positiv. Aber grundsätzlich, glaube ich, gilt schon noch, egal ob du Schulleiterin werden wirst, für Führungspositionen, du musst auf jeden Fall noch deutlich besser sein als ein Mann, um nicht kritisiert zu werden.
Frau Oskern?
Also vielleicht noch, haben es Frauen schwerer in der Politik, also wie Männer, auch aus eigener Erfahrung? Ich würde sagen, jein. Also ich habe in gewisser Hinsicht irgendwie vielleicht das Glück der späten Geburt, dass also Grüne bei uns Frauen vor 30 Jahren Frauenstatut durchgekämpft haben. Das heißt, also man hat prinzipiell gleiche Chancen, aufgestellt zu werden oder auch auf Ämter. Man kriegt natürlich subtile Fragen gestellt, zum Beispiel mit Familie. Wie planst du das? Also egal, ob du Kinder hast oder nicht, irgendwie Frauen werden gefragt, Männer nicht. Und da muss man natürlich dann immer Antwort parat haben. Und das sind natürlich Dinge, ich glaube, die kennen alle, aber die kennen auch alle im Beruf. Und wenn ich mir so überlege, ich komme ja ursprünglich aus Großunternehmen unterschiedlichster Couleur. Also die Beobachtungen, die ich da gemacht habe, sind eigentlich relativ ähnlich, dass es da eine extrem also strukturelle Benachteiligung gibt, wenn es um Aufstiegschancen geht. Vielleicht ein Beispiel, ich hatte zeitweise in einem Unternehmen gearbeitet, wie ich drin war, wurde also ein Führungskräftenachwuchsprogramm umgestellt. Bisher hat immer die Führungskräfte vorgeschlagen dafür. Und dann waren, oh Wunder, eine Quote zwischen Männern und Frauen von 4:1. Und nachdem sie es dann umgestellt hatten auf Selbstbewerbungsverfahren, Assessment Center, war es plötzlich umgedreht. Und da merkt man halt irgendwie, also, dass unsere ganze Gesellschaft darauf angelegt ist und warum sollte Politik da einen Unterschied machen. Wo ich aber schon merke, seit ich im Landtag bin, also, dass das Ganze noch eine andere, also, Dimension hat. Und deswegen, also, fand ich das auch so super im Vortrag von Frau Professor Laskowski, bemerkt hat, wenn wir weniger Frauen sind im Landtag, und ich werde mich bestimmt mit Frau Eiling-Hüttige nicht in allen Dingen politisch einig werden, also unsere Themen gehen immer wieder unter. Also die sind immer so ein bisschen weniger wichtig, werden kürzer diskutiert, es ist weniger Geld dafür da. Und da merkt man schon, dass es in der Politik noch eine ganz andere Dimension hat.
Ich noch ja. was dazu sagen. Ja, das merkt man ganz deutlich. Zum Beispiel, wenn wir ein Frauenthema im Plenum aufrufen, ja, schlagartig entleert sich der Saal. Schlagartig, ja. Während wenn wir diskutieren, fraktionsübergreifend, während wenn wir diskutieren über eine neue Infrastruktur, irgendeinen Ausbau irgendeiner Infrastruktur, Autobahn oder irgendwas, Plenum knallvoll.
Ich habe mich ja gefragt, also zum einen habe ich mich gefragt, sind wir eigentlich heute hier richtig? Ich glaube, es ist sehr interessant für alle, hoffe ich zumindest, und man kommt ins Gespräch, wunderbar, aber die meisten, die hier sind, sind schon halbwegs auf einer Linie zusammen, sonst wären sie nicht hier. Wäre es schlauer gewesen, wir hätten die CSU-Männer heute mal hierher eingeladen, Frau Eiling? Wir hätten auch die Freien Wähler dazu geholt.
Ich muss ein bisschen Einspruch erheben, weil das jetzt ein bisschen so das Thema auf eine Problematik fokussiert. Ich denke, und auch wir Freien Wähler haben ja deswegen, muss ich dann schon jetzt voranstellen, die Popularkrabbe unterstützt und stehen dahinter, weil das ist natürlich wichtig. Aber ich denke, also für mich ist das Problem auf drei Sachen. Einmal natürlich, was ist das Angebot? Aber wie kriege ich Frauen dazu, in das Angebot einzusteigen? Das ist ein riesiges Problem. Wenn Sie schon mal Stadtratslisten aufgestellt haben, Kreistagslisten, da ist nochmal eine ganz andere Dimension dabei. Und das andere, und das ist Simone, wenn du sagst, ja, wir SPD haben das Reißverschlussverfahren, das stimmt, aber meine Freien Wähler in Eichstätt haben 30% der Stadtratssitze und davon aber wieder 2 Frauen. Und die SPD hat dann trotz Reißverschlussverfahren 0 Frauen. Wir haben dann im ganzen Eichstätter Stadtrat, obwohl Grüne stark sind, SPD stark sind, überhaupt bloß 3 Frauen von 24. Das heißt, ich muss da schon an den, vorgestern war ein Vortrag von der Frau Professor Münch von Tutzing, die das Wahlverhalten gezeigt hat, und es wählen genauso viele Frauen wie Männer. Und da ist natürlich auch das dritte Problem eben für mich, wir müssen eben auch Frauen dazu bekommen, noch mehr Frauen zu wählen, weil das ist halt auch eine Sache. Und der Dreiklang, der ist, glaube ich, wichtig. Es ist ganz klar, der Gesetzgeber hat in dem Fall über die Verfassung zu sorgen, dass auf der Ebene, die weiter weg ist, auch das Angebot stimmt. Aber wie gesagt, in der kommunalen Ebene stimmt es ja oft, das Angebot. Ich schaue, dass ich junge Leute vorne habe, ich schaue, dass ich Frauen vorne habe, beziehungsweise alphabetisch, und gewählt werden die alten Herren, das ist so. Stadträte, die unter 50 Leute dabei haben, die sind teilweise schon glücklich. Und das ist halt die Baustelle, da müssen wir auch noch anfangen. Und wie gesagt, wir müssen die Frauen dazu bewegen, sich zur Verfügung zu stellen, und wir müssen untereinander sagen, wir wählen uns selber, sonst haut es nicht hin.
Aber ganz kurz da eine Nachfrage. Ist es nicht auch wieder ein Teufelskreis, weil Sie sagen, wir müssen die Frauen dazu bewegen, sprich wir müssen die Bedingungen verändern, und die kann ja nur die Politik verändern.
Da ist was natürlich Wahres dran. Solange Stadtratssitzungen abends sind, werden sich Frauen schwerer tun. Solange Frauen sagen, ich bin ja im Elternbeirat und da tue ich ja schon genügend, was richtig ist, aber deswegen gehe ich nicht noch in den Markt oder in den Gemeinderat, aber da wären sie halt auch wichtig. Aber wie gesagt, alles zusammenspielen, sicher auch Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass ich natürlich das Ehrenamt ausübe. Und da sind wir natürlich wieder bei dem, ich soll Haushalt machen, ja, genau. Ich soll Karriere machen und dann soll ich noch Politik machen. Und dann fällt halt eines raus, und das ist dann halt oft die Politik.
Also dass es auch anders funktioniert, ja, jetzt muss ich erst einschreiten. Schließlich war die Frage ja auch, ob wir CSU-Männer hier hätten hinsetzen sollen. Ich sag mal ganz offen, es fängt erstmal in der kleinsten Zelle an. Also bei uns zu Hause läuft das so, mein Mann ist Hausmann und ich gehe arbeiten. Deswegen wird es für mich schwierig. Ich habe Ich bin auch im Gemeinderat und im Kreistag. Wenn also zu den normalen Arbeitszeiten eine Kreistags- oder eine Gemeinderatssitzung wäre. Ich bin also froh, dass der Gemeinderat abends stattfindet, weil wir einfach die Rollen getauscht haben. Dass das bestimmte Gründe hat, ist eine andere Geschichte. Ich habe erlebt, dass wir bei den Kreistagswahlen im Landrat einen unglaublichen Unterstützer unserer Liste hatten. Wir haben die Frauen relativ nach vorne gesetzt. Sie sind systematisch nach hinten rausgehäufelt worden. Und glauben Sie nicht, dass das nur die Männer gemacht haben. Ja, die Kreisbäuerin, die war vorneweg bekannt, auch im vorpolitischen Raum. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur im politischen Raum bekannt zu sein, sondern im vorpolitischen Raum. Beim zweiten Mal in der Kreistagsliste haben wir es ähnlich gemacht und da sind dann auch mehr reingewählt worden. Aber es ist nicht unerheblich zu überlegen, wie ist das Wahlverhalten von Frauen und Männern, Frauen zu wählen. Was die Männer der CSU anbelangt, habe ich das anders gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die heute Abend alle hier hinbekommen hätte. Ich habe 4 Jahre lang dieses Mentoring-Programm der Frauenunion Oberbayern geleitet, wo ich 2007 selber Mentee war. Und wer waren die Mentorinnen? Mentorinnen. Und ich habe in den 4 Jahren gleich im ersten Jahr gesagt, das geht gar nicht. Die Hälfte der Bevölkerung sind männlichen Geschlechts. Die müssen als Mentoren ran. Wie wollen die uns verstehen, wie wir Politik machen? Wie wollen die verstehen, wie wir ticken, wenn sie nicht auch als Mentoren hautnah mitmachen? Im ersten Jahr habe ich mir die Finger wund telefoniert und habe gesagt, Mensch, mach da mit und so. Und Frauen unterstützen. Ja, eigentlich schon, aber und so weiter. Zeit und so. Und dann hatte ich mit Mühe und Not 4, 5 Mentoren dazu bekommen, eine Mentee zu nehmen und sie durch den politischen Alltag mitzuschleifen. Im Jahr drauf haben die mich angerufen, haben gefragt, ob sie mitmachen dürfen. Nicht viele, aber wir waren inzwischen 10. Wenn Sie überlegen, dass wir in der Regel 20 Mentees hatten. Das variiert jetzt immer wieder mal. Mal macht wieder einer mit, also immer mehrere. Also der eine hört auf, dafür fängt ein anderer an.
Aber es erwartet wieder einen extra Einsatz von Ihnen.
Nicht mehr, weil jetzt klar ist, dass Mentoren mitmachen. Wenn wir wollen, dass Frauen weiterkommen, dann müssen beide daran arbeiten. Und man sieht es daran, dass gerade Männer der älteren Generation inzwischen begriffen haben, die oft die krassesten Gegner der Quoten waren, dass jetzt ihre Töchter in einem Alter sind, gerade aus der Familienpause raus, eine tolle Ausbildung gemacht, in den Beruf zurückgehen und die Väter nicht begreifen, warum ihre Töchter, die doch wirklich eine tolle Ausbildung haben, nicht weiterkommen. Und da hilft uns... Also ich habe viele Rückmeldungen von Männern in diesem Alter bekommen, 60, 65, 70, die sagen, eigentlich habt ihr recht mit der Quote, ihr müsst erstmal einen Fuß reinbekommen. Aber wenn ich dann Frauen, ich sage jetzt keinen Namen, aus der Wirtschaft höre, die eine sehr hohe Position erreicht haben und bei einer Hans-Seidel-Stiftungsveranstaltung abends im Podium sitzen und sagen, diese gläserne Decke, von der sie alle reden, gibt es nicht. Tut mir leid, wenn wir diese Frauensolidarität nicht besser aufstellen, dann können wir uns den Hals recken, wie wir wollen, dann schaffen wir gar nichts. Und ich habe einen tollen... Ich habe zwei Sprüche, ganz kurz, dann bin ich auch gleich still. Es soll angeblich Heidi Kalb gesagt haben, ich weiß es nicht. In dem Augenblick, wo genauso viel unfähige Frauen in Ämtern sitzen wie Männer, haben wir die Gleichberechtigung. Da ist was dran. Und der zweite Spruch kommt von meiner Ex-Chefin, von der Professor Ursula Männle. Ich muss auch dazu sagen, ohne meine Frauen säße ich heute nicht in der Position, wenn ich diese Solidarität nicht erfahren hätte. Ohne die Frauen säße ich nicht im Landtag. Sie hat immer gesagt zu den Frauen, lassen Sie uns doch hemmungslos gut übereinander reden. Und denken Sie mal darüber nach, was wir oft wirklich tun.
Wollten Sie noch was sagen?
Also ich glaube, da war viel Richtiges dabei. Dennoch möchte ich nochmal einfach den Schwerpunkt drauf legen auf Regelungen, die das tatsächlich ändern können. Natürlich sind wir Frauen auch mit Schuld, keine Frage, ja. Aber ich glaube, dass man tatsächlich mit Regelungen Impulse geben kann, Dinge zu verändern. Und dass es immer noch nicht klappt, das zeigt tatsächlich auch, ich war gestern beim Internationalen Frauentag in Augsburg und da ist eine junge Frau auf mich zugekommen, die hat mir erzählt eben genau das Gegenteil, sie ist auf eine Liste gekommen, ja, SPD-Liste, quotiert und Reißverschluss, ja, und sie ist von Platz 25 raufgewählt worden auf Platz 8 und war auf einmal im Stadtrat. Und jetzt hatte sie das Problem, dass während Männer und auch freiberufliche Männer den Ersatz bekommen für den Arbeitsausfall, bekommt sie, die sie vorher nur Teilzeit beschäftigt war und im Haushalt eben noch war, bekommt sie eben nichts. Aber sie bräuchte jetzt eben auch eine gewisse Einnahmen, um sich eben einen Babysitter zu finanzieren. Ja? Und es ist doch klar, ja, Einer, der freiberuflich ist, der bekommt 25 Euro in der Stunde Verdienstausfall. Die Frauen, also in Augsburg ist es so, die Frauen, eine Haushaltsfrau, also die vorher den Haushalt gemacht hat, bekommt 10 Euro. Aber von 10 Euro in der Stunde kannst du in Augsburg keinen Babysitter bekommen, ja? Und das sind einfach Regelungen, das sind nur kleine Regelungen, aber diese Regelungen zeigen einfach auf, dass es den Frauen da besonders schwer gemacht wird. Und deswegen müssen auch diese Stellschrauben verändert werden.
Warum, glauben Sie, tun Männer, Sie haben ja gesagt, bei Frauenthemen gehen die immer gerne auch dann raus, warum tun Männer so wenig für den größeren Erfolg von Frauen? Weil sie vor ihnen Angst haben?
Die Männer haben inzwischen festgestellt, dass wir sehr gut ausgebildet sind. Ich erlebe gerade die Generation der Männer, so 35 bis Anfang 40, 45, die erkannt haben, dass wir wirkliche Konkurrenz sind. Und Entschuldigung, wenn es um ein Amt, um Macht und um Geld geht, halten die Männer sehr gut zusammen. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht Ellbogen einsetzen können. Das sind viele Fragen. Also es gibt einen Unterschied, und das habe ich im Mentoring-Programm erlebt und in der ganzen Zeit jetzt, ich darf ja noch nicht so viel reden, weil ich ja nur 12 Jahre jetzt in der aktiven Politik bin, aber es kommt immer bei den Frauen, wenn man sie fragt, egal auf welcher Ebene, willst du da mitmachen? Und so, ja, vielleicht für eine Zeit. Und dann dreht sie sich um zu ihrer Freundin, überspitzt gesagt, und sagt, traust du mir das zu, meinst du, das kann ich? Da fragt man nicht nach. Es gibt eine Erhebung zu Reaktionen auf Anzeigen in Zeitungen. Da haben so Männer und Frauen unterschiedlich geprüft und haben das mal ausgewertet. Der Mann sagt, 30% kann ich, 30% die lerne ich und 30% ist für die Katz. Denn eine Anzeige erwartet ja immer 200% eines Bewerbers. So, der schickt die Bewerbung ab und kriegt den Job. Die Frau sagt sich, ich entspreche nur 80% dessen, was da drin steht, und schickt die Bewerbung gar nicht ab. Das mag etwas überspitzt formuliert sein, aber da ist schon ein wahrer Kern dran. Und daran müssen wir ansetzen. Und das ist die Wichtigkeit, die auch in diesem Programm steckt, um Frauen herauszufordern. Und bitte, ich habe eins als unglaublich toll empfunden. Die Frau Harms hat ein unglaubliches Sprachgefühl. Und sie haben mit diesem Vergleich, wie man Komplimente formulieren kann, das Wesentliche gesagt. Achten Sie bitte alle mal in Artikeln auf die Wortwahl, wenn es um Frauen in der Politik oder Wirtschaft geht, und um Männer, wenn sie etwas werden. Und vergleichen Sie das bitte mit Artikeln über Sieger im Sport. Sie werden einen Unterschied feststellen. Das sind oft nur kleine Füllwörter, die negativ sind. Da kommt nur drin vor. Wenn eine Frau sich vorstellt, oft, ich bin nur Hausfrau, ich bin nur, wir haben darüber gesprochen, ich bin nur Praktikantin. Wieso nur? Also bitte mit beiden Beinen klar auf dem Boden stehen, diese Füllwörter lassen und sich nicht selber klein machen. Wir können verflixt eine ganze Menge und mindestens genauso viel wie die Männer.
Bitte. Unsere Sendezeit geht leider zu Ende. Laura München beendet hiermit die Live-Übertragung der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 2018 Macht Frau Politik? Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht? Die Diskutantinnen der Podiumsdiskussion waren die Landtagsmitglieder Dr. Ute Eiling-Hüttig, CSU, Eva Gottstein von den Freien Wählern, Verena Oskian von den Grünen und Dr. Simone Strohmeier, SPD. Die Moderatorin war Daniela Arno vom Bayerischen Rundfunk. In den Pausen hörten wir Beiträge von Poetry Slam Maike Harms und die musikalische Umrahmung war von dem Musikerinnen-Duo Blind and Lame. Diese Veranstaltung war eine Kooperation der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München mit den DGB-Frauen München und dem Stadtbund Münchner Frauenverbände. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs aus dem Gasteig und gibt zurück ans Studio.
Ist nicht weg. Also diese Urangst letztendlich, was wollen wir schon mit dem Apfel damals beginnend. Ich denke, das ist tiefenpsychologisch schon auch da. Also wie gesagt, in dem Fall, vielleicht gibt es jemanden, der hier der Profi ist und kann das dann auch durch die entsprechenden Studien nachweisen. Aber auch diese Frage war sehr berechtigt, diese Urangst letztendlich des Mannes vor der starken Frau.
Frau Oskern, Sie dürfen 1:30, dann müssen wir einen kleinen Cut machen, weil dann schaltet sich das Radio aus und wir verabschieden Frau Strohmeier. Und dann würde ich aber noch in eine kurze Schlussrunde gehen.
Ja, was ich spannend finde, ist zu überlegen, wovor haben die Männer eigentlich Angst? Man muss sagen, also gerade die, die schon ein bisschen älter sind, arrivierter, die haben berechtigte Angst, dass Frauen ihnen wirklich was wegnehmen könnten. Weil momentan haben wir ja eine informelle Männerquote, wenn wir ehrlich sind. Sie besetzen viele Positionen. Wenn Frauen also gleiche Rechte wollen, gleichen Verdienst, gleiche Menge an Posten, dann heißt es, müssen Männer weichen. Und das ist natürlich was, wo man, glaube ich, und das haben wir schon gehört, immer dagegen steuern kann, weil da, wo es ums Umfeld geht, warum kommen die Töchter nicht weiter, die Frauen und so, da überlegen sie und denken sie nach, aber häufig nicht, was ihre eigene Position betrifft und ihre eigene Generation, das muss sich langsam wandeln. Und da finde ich es total spannend, wenn man mit jungen Männern redet, also die da oft viel offener sind und dann einfach sagen, naja, wenn man sagt, wir wollen bloß 50-50, sagen sie, ja, das verstehen wir. Und ich glaube, das ist dann auch so ein langsamer Prozess, aber momentan sind wir tatsächlich noch in der Situation, dass man tatsächlich in gewisser Hinsicht den Männern was wegnehmen würden, wenn wir gleiche Rechte haben. Das muss man klar so sagen. Und da müssen wir durch.
Frau Strohmeier, wollen Sie vielleicht tatsächlich, weil jetzt gleich das Radio sich abschaltet und wir wollen nicht im Satz Sie abwürgen, einen kurzen Satz zum Abschluss. Sie müssen noch heute nach Augsburg zu den DGB-Frauen und deswegen entlassen wir Sie ein bisschen früher.
Das ist sehr freundlich. Ja, also ich möchte vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, ich glaube, wir haben jetzt wieder ein bisschen Drive in der Frauenbewegung und ich hoffe, dass wir diesen Drive mitnehmen können. Es gibt eine wunderbare Aktion vom Katholischen Frauenbund gerade, die auch nochmal darauf aufmerksam machen, Frauen wählt Frauen. Also wir haben einen Drive, wir haben diese wunderbare Klage, die wir heute vorgestellt bekommen haben. Und ich hoffe wirklich, dass wir diesen Drive nutzen und gemeinsam vielleicht hier was erreichen. Es tut wirklich allen gut. Frauenrechte sind Menschenrechte.
Vielen Dank. Wenn Sie vielleicht für eine Schlussfrage noch kurz sitzen bleiben, ich würde Sie jetzt mal herausgeleiten und noch mal zu zwei Gesprächspartnerinnen gehen. Vielen Dank fürs Kommen und wie gesagt, Entschuldigung für einen guten Zweck. Frau Strobel. Ja, ich würde gerne noch, wir haben zwei Menschen oder zwei Frauen noch gefunden, die wir gerne befragen wollen. Wir haben jetzt über Frauen in der Politik gesprochen, wir haben über Bayern gesprochen, über die bayerische Politik auch und es ist aber der internationale Frauentag. Frau Formuli, Sie sind Afghanin, 30 Jahre alt und leben in München, studieren Medizin. Wenn Sie die Diskussion hören und das Thema Gleichstellung hier bei uns in Deutschland beobachten, was geht Ihnen nach so einer Veranstaltung durch den Kopf?
Ja, sind wir überhaupt so weit? Ich glaube nicht. Ich habe mir das sehr rege angehört. Das sind wunderbare Frauen, die hier in solchen Positionen sind. Und aus meiner eigenen Kulturen-Hintergrund weiß ich, dass wir noch lange nicht so weit sind und ich hier in Deutschland noch doppelt so viel eben aktiv sein sollte, um überhaupt irgendwann mal meine Gleichberechtigung zu schaffen.
Vielen Dank. Dr. Elfriede Schießleder, Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Landesverband Bayern. Wie ging es Ihnen bei der Diskussion?
Leicht frustrierend, obwohl das gar nicht zum Weltfrauentag passt. 100 Jahre Wahlrecht, 20 Jahre im Frauenbund, Frauen wählt Frauen. Wir lernen mühsam diesen Rollback, dem wieder entgegenzuarbeiten. Es ist schon ein schweres Geschäft. Und in diesem Zusammenhang ist mir die Poetry Slammerin nochmal sehr deutlich hängen geblieben. Ich weiß es nicht, was Anerkennung oder Wertschätzung ist. Eine hohe Währung, die offensichtlich in der Politik für Frauen noch ganz wenig gilt. Allein dadurch, dass die Männer gehen, wenn Frauenthemen verhandelt werden.
Ja, Sie haben ja vorhin auch schon alle angedeutet, was noch getan werden muss. Also es muss an der Basis gearbeitet werden, es muss viel mit Frauen kommuniziert werden. Ich glaube, so habe ich es verstanden zumindest. Sie haben gerade gesagt, es ist ein bisschen frustrierend. Ich hatte mir als Schlussfrage überlegt, die ist aber vielleicht auch frustrierend, dass jede von Ihnen, und dann können Sie danach alle gemeinsam ins Gespräch kommen bei einem kleinen Imbiss noch vor der Tür, dass Sie alle auf einer Skala von 0 bis 10 sagen, 10 ist top und 0 ist nicht so doll, wo Sie sich sehen in der Politik als Frau. Also nicht jetzt Ehe oder so, also das ist, glaube ich, bei Ihnen okay.
Ich glaube, da stehen mein Mann und ich beide an, ja, an Stelle, ja, 10.
Sondern als Frau, ja, in der Politik auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden sind Sie mit sich als Frau da? Also nicht mit Ihrer Arbeit, sondern mit Ihrer Rolle.
Also mit dem, was ich erreicht habe, ich muss das schon teilen, würde ich mich schon bei 7,5 bis 8 sehen, aber eben doch noch Luft nach oben. Insgesamt für die Frauen innerhalb unserer Partei würde ich eher etwas niedriger ansetzen, bin ich maximal bei 5. Mhm. Es ist sehr ausbaufähig.
Kann ich mich anschließen? Ich würde auch 7, 8, jetzt ohne dass ich dir das abkupfere, war auch meins. Ich bin momentan sehr zufrieden, dass die Freien Wähler eben dann jetzt Freie Wählerinnen gründen und doch diese Notwendigkeit eingesehen wird, sich sowohl von Seiten unserer Männer in der Partei, als aber auch, das war fast der schwierigere Weg, von Seiten der Frauen in der Partei, dass wir uns nochmal zusammenschließen müssen, um letztendlich mehr Stoßrichtung zu organisieren. Und ja, ich sage, ich bin mindestens 8, weil ich denke schon da sehr viel vorangebracht habe, eben aber auch mit einer übergroßen Anstrengung teilweise, die der liebe Gott halt mir teilweise mit der Energie mitgegeben hat. Bei der Partei würde ich auch sagen, maximal die Hälfte, da ist schon noch sehr viel Gestaltungsspielraum.
Ja, ich meine, ich bin ja nicht nur Frau, sondern auch aus Franken und da ist irgendwas höchste Lob an der Stelle, wenn man schon sagt, passt schon. Also das ist dann schon ganz, ganz weit oben. Deswegen würde ich jetzt generell vielleicht also auf der Skala eine 6 vergeben. Einfach, weil ich denke, also wir haben viel erreicht. Also jeder von uns auch, denke ich, individuell insgesamt ist Luft nach oben. Aber was ich sagen muss, ist, es ist doch so eine leichte vorrevolutionäre Stimmung in der Luft, finde ich gerade. Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht fordert man plötzlich Parität. Es gibt eine MeToo-Debatte, da waren Dinge debattiert, wie zum Beispiel, dass in der Faschings-Sendung dann sexistische Sprüche fallen, was vor 20 Jahren niemand überhaupt nur angezweifelt hätte, dass das in Ordnung ist. Also ich glaube, da geht zurzeit schon noch einiges und das macht mich dann, also ich sage jetzt mal, fränkisch optimistisch.
Also was die nachfolgende Generation angeht, meine Tochter ist 24 und in der haben sie eine sehr gute junge Vertreterin. Die ist zu Hause so, dass ich nie im Leben irgendwas ohne, also Studierende und so, also nie im Leben würde ich Student sagen, wenn die da ist. Also nur, dass sie wissen, ja, Mitwirkende und so, das ist anstrengend, aber ich gewöhne mich langsam dran. Also da ist jemand da, der noch dafür sorgt. Ich glaube, da sind schon in der jungen Generation noch gute Vertreterinnen, Vertretende, die sich darum kümmern. Ja, ich glaube, wir hätten noch ewig weiter diskutieren können. Ich habe auch noch ganz viele Themen da, aber ich glaube, das können wir dann einfach bei einem kleinen Schluck zu trinken und was zu essen draußen auch noch machen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Und wir können uns ja überlegen, also falls es beim nächsten Mal so eine Veranstaltung gibt und das heißt, Sie sind nicht eingeladen und wir türken es ein bisschen und sagen, es handelt sich um die Vorstellung irgendeines tollen neuen Autos. Diese Einladung richten wir an die CSU-Männer. Dann würde die Veranstaltung ohne Sie stattfinden. Ich hoffe, Sie würden es uns verzeihen. Aber heute waren wir mal unter uns und ich sage ganz herzlichen Dank an alle starken Frauen und auch die starken Männer. Tragen Sie alle Ideen von heute weit raus, geschlechterübergreifend. Und jetzt Bühne frei nochmal für Blind und Lame. Ah, kommen Sie zuerst, Entschuldigung. Ich habe das Protokoll durcheinander gebracht.
Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen allen für die rege Teilnahme, für das große Interesse. Ich bin ganz begeistert. Wir waren auch von den Anmeldungen begeistert. Ich sehe alles sehr positiv auch. Für mich war der heutige Abend ein Ansporn, das Frauenwahlrecht nach 100 Jahren zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte, nämlich die Parität in den Parlamenten zu fordern. Da ein ganz herzliches Dankeschön dir, Silke Laskowski, für den hervorragenden Vortrag, auch für das Engagement. auch dem Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten mein herzlicher Dank, dir Christa allen voran. Nochmal ein Dankeschön. Und da bin ich schon bei dem Thema zu sagen, was können Sie tun, was können wir alle tun? Unterstützen Sie das Aktionsbündnis, unterstützen Sie uns. Wir haben auch ein weiteres Aktionsbündnis gegründet, und zwar zu den Landtagswahlen, letztes Jahr zu den Bundestagswahlen schon. Das ist der Münchner Aufruf. Viele Verbände sind dem beigetreten. Treten Sie uns bei, unterstützen Sie uns und tragen Sie die Ideen nach außen, damit endlich die gleichberechtigte Teilhabe erfolgt und wir keinen Rückschritt bei den Landtagswahlen haben. Ja, jetzt allen ein herzliches Dankeschön. Wo ist die Nicole? Nicole Lassalle von der Gleichstellungsstelle. Also mein Dank dir und auch von der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München. Das Dankeschön auch im Namen dann der DGB Frauen München, ohne die das, die Veranstaltung heute nicht stattgefunden hätte. Und ich vertrete den Stadtbund der Münchner Frauenverbände. Ja, dann ein herzliches Dankeschön an die Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion. Was mir geblieben ist, ist, dass Sie doch alle am gleichen Thema arbeiten, dass wir durch alle Parteien hindurch ein Thema haben. Und das ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in den Parlamenten. Und da wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei den Landtagswahlen. Wir haben am 26. Juni eine weitere Veranstaltung zu den Landtagswahlen. Da lade ich Sie heute auch schon alle recht herzlich ein. Schauen Sie sich die Politikerin an und wählen Sie dann auch Frauen. Ja, nun gibt es ein kleines Präsent. Und zwar?
Ja, wir haben ein kleines Geschenk vorbereitet für alle, die heute in ihrer Freizeit, natürlich für die Politikerin, man ist ja immer in Arbeit, haben wir ein kleines Präsent vorbereitet, und zwar von der Jutta Limbach, wahre Hyänen.
Und wenn wir dann weg sind, die Bühne frei für Blind and Lame.
Und ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen für die hervorragende Moderation.
Dankeschön. Okay.